Herr Jesus, schenke doch, dass wir uns nicht vergeblich hier versammeln. Sei du in unsere Mitte, in deiner Auferstehungskraft. Rühre du unsere Herzen an, jung und alt. Dringe du hindurch bis zu den tiefsten Tiefen des Herzens und erreiche das Ziel mit manch einem unter uns und wirke übe, bitten und verstehen. Amen. Ich möchte ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7. Vers 7 und 38. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Soweit. Am letzten Tage des Festes trat Jesus auf, rief und sprach. Der letzte Tag des Festes konnte der Herr Jesus sich nicht mehr verstecken, sondern trat auf, sodass alle ihn sehen konnten. Wenn wir den Beginn dieses Kapitels lesen, finden wir, dass der Herr Jesus sich im heidnischen Galiläa aufhielt, nicht in Jerusalem, weil die Juden ihn töten wollten. Und dann wich er von Judäa und blieb in Galiläa. Aber am letzten Tage des Festes, da stand der Herr Jesus auf, sodass alle ihn sehen konnten, und rief in die Menschenmenge hinein, sodass alle es hören konnten. Jetzt spielte es keine Rolle mehr, ob sie ihn töteten oder nicht. Das griechische Wort für rufen, er rief, ist krazo. Dieses Wort hat eine besondere Bedeutung. Das ist ein Ruf aus dem Herzen. Man kann ja irgendeinen Menschen rufen, und es bedeutet nichts. Aber als der Herr Jesus so rief, wie er hier rief, das letzte Mal, da zerbrach sein Herz und er starb. Also, dieses Wort öffnet uns das Herz und zeigt uns das Herz des Herrn Jesu. Der Herr Jesu fühlte wohl, wenn ich jetzt nicht aufstehe und Ausdruck gebe von dem, was in mir ist, komme ich dabei um, dann sterbe ich. Weil das letzte Mal, als er so rief, da starb er. Da gab er seinen Geist auf und war tot. Dieses Wort zeigt uns, dass das, was Jesus rief, sodass alle es vernehmen konnten am letzten Tage, von größter Wichtigkeit ist und Bedeutung in unserem Leben. Wenn der Herr Jesus sein Leben sozusagen auf dem Spiel setzte und sagte, wenn dieses auch bedeutet, dass ich sterben muss, aber dieser letzte Tag darf nicht vorbeigehen, ohne dass die Menschen das vernommen haben. Möge Gott schenken, dass der Chor hier, diese Kinder, die hier sitzen, und Sie alle dieses Wort vernehmen. Es ist eine traurige Sache, wenn hier eine ist heute, der dieses Wort nicht versteht. Und wenn dieses Wort nicht bis in die tiefsten Tiefen ihres Herzens dringt. Was ist das, was der Herr sagte? Er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir. Wen da dürstet. Der Herr Jesus rief die Menschen zu sich, aber nicht alle. Der Herr Jesus ist nicht für alle Menschen gekommen. Er sagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen. Ich bin auch nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Sünde, für die Kranken. Jesus ruft in diesem Text nicht alle zu sich. Er ruft nur die, denen dürstet. Es ist gut, dass die, denen nicht dürstet, dass sie fernbleiben vom Herrn. Es ist auch nicht gut, dass man Menschen hat, die nicht dürsten, in der Gemeinde hat. Die plagen nur und sind nur ein Hindernis. Die hindern nur das Wirken Gottes. Aber wen dürstet, den da dürstet, der wird mit offenen Armen und Händen empfangen vom Herrn. Durst und Hunger ist gut. Der Herr hat gesagt, selig, der dürstet und hungert. Wenn ein Mensch sich an den Tisch setzt, kann die Mutter oder die Schwester, ob wer es auch sei, die schönste Mahlzeit haben. Das Essen gut vorbereitet, gekocht. Aber wenn der Mann keinen Hunger hat, dann macht er ein saures Gesicht und schiebt es zur Seite. Oder sagt, ich will dieses nicht haben. Ist zu viel Salz in diesem, zu wenig Salz, ist nicht gar oder zu viel gekocht. Ein Mensch, der keinen Hunger hat und keinen Durst, ist nur eine Plage. Den kann man nicht zufriedenstellen. Der kritisiert immer. Der sucht nur Fehler. Dann gefällt dieses ihm nicht. Oder jenes hat immer etwas daran auszusetzen. Solche Menschen sind kein Segen, sondern ein Fluch in der Christenheit. Aber Menschen, die dürsten, denen kann man irgendetwas bringen. Ich weiß nicht, ob sie Durst kennen. Ich bin auf Farmen groß geworden in Afrika. Da geschah es sehr oft, dass wir große Feuer hatten. Dann mussten wir stundenlang und oft Tage mit dem Feuer kämpfen. Und dann war es heiß, das Feuer brannte, dann wurden wir durstig. Sehr oft sandte unsere Mutter uns dann etwas zum Trinken. Dann sagten wir nicht, wir wollen kein Cola haben, keine Limonade, kein Sprudelwasser. Irgendetwas, was sie uns schickte, haben wir getrunken und Gott dafür gedankt. Eines Tages hatten wir nicht. Und dann haben wir einen Zitronenbaum gefunden und grüne Orangen, Apfelsinen. Dann haben wir die Grünen, die sauer waren, und die Zitronen gegessen, sogar mit der Haut, um alles Wasser zu bekommen, was wir nur bekommen konnten. Aber wenn man nicht durstig ist, dann sagt man, ach, dies ist zu süß, dies ist zu bitter. Aber wen da dürstet, dem ist nichts zu bitter und dem ist nichts zu süß. Dem ist nichts zu sauer. Er will das auf alle Kosten. Also, wenn ein Mensch dürstet, der Dürstende, der soll zu Jesus kommen. Kein Preis ist zu groß, nichts ist zu teuer, keine Strecke ist zu weit, nichts ist zu schwer. Denn er will Jesus. Er trachtet nach Jesus. Und mit dem kann man mit etwas anderem nicht zufriedenstellen. Wenn ein Mensch dürstet und vor dem Tode steht, dann kann man ihm Reichtum bringen. Dann kann man ihm Gold und Silber bringen. Dann sagt er, nein, das will ich nicht. Das hilft mir nicht. Ich will Flüssigkeit haben. Ich will was trinken. Das brauche ich, sonst komme ich dabei um. Man kann ihm schöne Bilder zeigen. Die beste Musik. Das hilft ihm nicht. Er ist in Todesgefahr, er wird sterben, wenn er nichts zum Trinken bekommt. So ist es mit dem Menschen, der dürstet nach Gott. In der Bibel hören wir von dem David, sagt er, meine Seele dürstet nach Gott. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Kennen Sie das? Kennen die Jugendlichen das? Das ist das Normale in das Leben eines Gotteskindes. Dass man schreit nach Gott und ist mit nichts anderem zufrieden. Kein Reichtum. Keine Schönheit und Pracht dieser Welt. Da fragt man nicht nach Gold und Silber. Da können einem diese Sachen nicht ergötzen. Sondern da schreit und ruft das Herz nach Gott. Selig ist, den dürstet. Und der hungert nach dem lebendigen Gott. Aber wenn das nicht so ist, dann dürstet und hungert das Herz des Christen, des sogenannten Christen, nach den Sachen dieser Welt. Dann sagen die Jugendlichen, ach Mutti, warum darf ich dies nicht? Andere Kinder können das tun, warum ich nicht? Warum kann ich denn die Welt und die Sachen dieser Welt nicht genießen? Der Hunger unter den sogenannten Christen heute ist so groß, aber leide nicht nach Gott, sondern nach Sünde. Bei einigen sogar nach der Hure und nach dem Hurenhaus. Bei dem anderen, Schönheit dieser Welt, die Mode und so weiter. Das ist aber nicht gut. Das ist nicht das Herz eines Christen. Sondern das Herz eines Menschen, der gefangen ist vom Satan und in des Satan Klauen ist. Da trachtet man nach Sünde und schreit nach der Sünde und will die Sünde haben. Aber wenn Gott uns gnädig ist, dann ist da ein Schrei und ein Durst nach dem lebendigen Gott. Der sagt, wenn dürstet, der komme zu mir und trinke. Nicht einen Durst nach Pornografie und nackten Bildern und sexuellen Sachen und Fleischeslust und Augenlust, sondern der Durst, um zu Jesus zu kommen, Jesus zu erleben und mit Jesus Tag ein und Tag aus zu leben. Der Herr Jesus sagte dem samaritischen Weib, der samaritischen Frau an der Quelle, gib mir zu trinken. Sie sagte, ach was, du bist ein Jude. Ich bin eine Samariterin, ein Mischling. Wir haben doch keine Gemeinschaft miteinander. Wie kannst du mich bitten, um dir etwas zum Trinken zu geben. Sagt Frau, wenn du wüsstest, wer der ist, der dich bittet um Wasser, würdest du ihn bitten um Wasser. Wer dieses Wasser trinkt, den wird dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nimmermehr dürsten, bis in alle Ewigkeit. Sondern dieses Wasser in ihm wird eine Quelle, die sprudelt, die überfließt zum ewigen Leben. Das ist der Unterschied. Das irdische Wasser kann uns nicht befriedigen. In der Zulu-Sprache, wenn man ein Gläubiger ist, sagt man nicht, ich bin ein Christ. Man sagt, ich bin ein Kolwa. Kolwa bedeutet, ich bin gesättigt, ich bin zufrieden. Wenn man am Tisch sitzt und hat gegessen und getrunken und man braucht nichts mehr, dann sagt man, Dankeschön, ich habe genug gehabt, ich bin satt. Und das Wort gebrauchen die Zulus, wenn sie zu Jesus gekommen sind. Sagen, ich habe volle Genüge, ich habe keinen Hunger mehr, ich bin zufriedengestellt. Das ist genau das, was der Herr hier sagte. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nimmermehr dürsten. Haben Sie schon von diesem Wasser getrunken? Haben Sie wirklich schon von diesem Wasser getrunken? Es gibt Christen, die echte Christen sind. Es gibt auch Kirchentum-Christen, Namen-Christen. Die sind in der Gemeinde, in der Kirche, haben den Namen, dass sie leben, sind aber tot. Solche gibt es viele, besonders die Kinder, die von geistlichen Eltern geboren werden. Die werden mit der Sprache groß, die werden mit der Kleidung groß, die haben den Schein, aber die Kraft verleuchten sie. Die sind nicht gesättigt, die sind durstig. Da dürstet man nach der Sünde und nach irdischen Sachen. Darum stelle ich die Frage, sind Sie ein echter Christ? Sind Sie schon bei Jesus gewesen? Vom Beginn der Erweckung habe ich 12 Jahre lang gepredigt. Mein Herz zerbrach immer wieder, wenn ich die Jugend sah und die Jugendlichen. Manche kamen zu mir und sagten, du, die Lust ist so stark in meinem Leben. Die Lust nach der Welt, nach dem Fleischlichen. Der Durst ist so groß. Wenn ich an einen Bücherladen vorbeigehe, kann ich nicht vorbeigehen. Ich muss hinein und pornografische Literatur bekommen. Das ist mein Leben. Natürlich kann ich es meinen Eltern nicht zeigen. Das tue ich im Heimlichen. Kinder tun ja manches im Heimlichen. Aber manche Erwachsene auch. Die rauchen in der Toilette, sodass andere es nicht sehen. Da ist die Sucht nach diesem. Da ist die Sucht nach der Zigarette und nach Alkohol größer als die Sucht nach Gott. Das ist ein trauriger Zustand, wenn man das im Lichte des Wortes Gottes betrachtet und im Lichte der Ewigkeit. Aber selig ist der, den dürstet nach Gott. Der soll gesättigt werden. Der Herr sagt dieser Frau, du, wer dieses Wasser trinkt, den wird dürsten. In Amerika vor einigen Jahren haben sich 40 reiche Männer zusammengetroffen. 40 Millionäre. und Multimillionäre. Dann hatten sie eine Unterredung mit einem jeden von ihnen und fragten einen jeden allein, persönlich, ohne die anderen 39. Sag mal, als du deine erste Million zusammengerafft hattest und zusammengebracht hattest, was für ein Gefühl hattest du? Und ein jeder sagte, als ich meine erste Millionen Dollar, wollte ich noch mir haben. Sehen Sie, so ist es mit der Sünde und so ist es mit der Welt. Wenn wir das haben, stellt es uns nicht zufrieden. Wir wollen noch mehr haben. Es ist nur bei Jesus Christus, wo wir uns an seine Gnade genügen lassen und zufrieden sind, weil das Wasser, das wir trinken von ihm, eine Quelle wird in uns, die überfließt. Das sprudelt es im Herzen. Da ist die Freude, der Frieden, das selige Wissen. Jesus ist mein. Und den dürstet nicht mehr. Da braucht die Mutter und der Vater nicht dem Kind sagen, Kind, geh nicht in die Welt. Liebäugle nicht mit der Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Warum? Weil die Quelle im Herzen ist und das Herz ist gefüllt mit dem Wasser, das Jesus ihm geschenkt hat. Das ist eine Quelle, die nicht aufhört. Die samaritische Frau, als sie das hörte, sagte zu dem Herrn Jesus, gib mir dieses Wasser. Sie verstand natürlich nicht, was Jesus ihr sagte, dass das eine geistliche Lektion war, dass das eine geistliche Bedeutung hatte. Da sagt sie, ach, gib mir dieses Wasser, dass ich nicht immer wieder mit meinen Eimern kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Genau das, was diese Frau sagte, ist das Leben, beschreibt das Leben manche Christen perfekt und vollkommen. Manche Christen sind wie diese Frau. Die kommen zu dem Gottesdienst, die kommen zur Bibelwoche oder Gebetsstunde und fühlen, dass da nichts mehr im Herzen ist. Das Wasser ist alle. Und dann werden sie gesegnet, dann fließt es über, dann gehen sie gesegnet nach Hause. Und nach einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten ist alles wieder leer. Dann sagen sie, jetzt ist es wieder Zeit, dass wir mal die lange Reise unternehmen und wieder aufgetankt werden. Jetzt ist wieder alles leer. Dann gehen sie hin und haben ein neues Erlebnis mit dem Herrn. Freudig gehen sie zurück. Aber dann nach einigen Wochen und einigen Tagen ist das wieder alles aufgebraucht und dann ist da nichts mehr im Eimer. Dann ist wieder Zeit, um Wasser zu schöpfen. Gibt es solche Christen hier unter uns? Dann sind sie noch nicht hindurchgedrungen. Dann haben sie noch nicht erlebt, wovon Jesus sprach. Dann haben sie das noch nicht erfahren. Und vielleicht ist es deswegen, dass das Herz des Herrn zerbrach und er sagt, jetzt kann ich es nicht mehr länger verschweigen. Jetzt komme ich um, aber die Menschen müssen das hören. Es gibt etwas Besseres als das tägliche Schöpfen. Und das ist, dass da eine Quelle im Herzen ist, die nicht aufhört zu fließen. Kennen Sie diese Quelle, lieben Freunde, liebe Bruder, liebe Schwester? Ist diese Quelle eine Wirklichkeit? Erfüllt diese Quelle, dieses lebendige Wasser, Ihr ganzes Leben? wie ein Schwamm, der gefüllt ist mit Wasser. Aber schlecht, wenn der Schwamm ein Schwamm ist, der das verkehrte Wasser aufsaugt. Das ist schlecht. Und das ist die Gefahr bei vielen Christen, dass sie weltlich werden und dass die Welt hineinkommt. Die Welt in die Gemeinde, die Welt in die Kirche Christi. Aber warum kommt die hinein? Die kommt hinein, weil es leer ist, weil der Eimer leer ist. Wenn der aber gefüllt ist, wenn man ein Rohr hat, das voller Wasser ist und der Hahn, Wasserhahn, der fließt, dann ist es schwer, eine tote Fliege hineinzudrücken oder eine Spinne. Gibt es Spinnen in Deutschland? Gibt es so etwas? Dann ist es schwer, weil das Wasser stets und ständig fließt. Aber wenn das Wasser nicht fließt, dann ist es leicht. Dann krabbelt alles hinein. Da machen die Insekten ein Nest drinnen. So ist es mit leeren Christen. Mit leeren Christen. Wenn man ein trockenes Stück Holz nimmt und wirft es in das Wasser oder der Regen kommt, der nimmt das Holz dieses Wasser auf und quillt. Wenn der Christ leer ist, dann nimmt er die Welt auf in sich. Aber wenn man ein grünes Stück Holz nimmt, das feucht ist, das kann man in den Ozean werfen, ins Meer hinein. Und das Salzwasser geht nicht hinein. Warum? Weil dieses Holz gefüllt ist. So müssen die Christen auch in dieser Zeit gefüllte Christen sein. Gefüllt mit dem lebendigen Wasser. Gefüllt mit dem Geiste Gottes. Dann kann der Geist dieser Welt nicht hineinkommen. Dann bekommt der Teufel keinen Raum. Wenn die Quelle am rechten Ort und rechte Stelle ist, die Quelle im Herzen, wenn der Herr Jesus heute unter uns wäre, was er wohl sagen würde, wenn der Herr Jesus heute in der Christenheit aufstehen könnte und rufen, was würde er wohl sagen? Vielleicht würde er genau diese Worte wiederholen. Und dann geht er weiter und sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, von dem werden die Ströme lebendigen Wassers fließen. In 1966 bei uns in Südafrika, bei einer kleinen Gemeinde, habe ich die Christen gefragt, sagt mir mal, wer von euch glaubt an Jesus Christus? Da hat ein jeder, der in dem Raum war, die Hand erhoben. Ich sage, das ist ja fantastisch. Das ist ja wunderbar, dass ein jeder gläubig ist. Nun sage ich so, nun sagt mir mal, der Herr sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus dem Leben, aus dem Leibe, das ist das Zentrum unseres Wesens, Ströme lebendigen Wassers werden von uns ausfließen. Nun sagt mir mal, sind das Ströme lebendigen Wassers, die aus eurem Leben fließen? Erhebt eure Hände, sagte ich, und keiner hat seine Hand erhoben. Da sagte ich, ich kann auch meine Hand nicht erheben. Sie wissen ja, was ein Strom ist. Sie haben ja auch viele Ströme hier in Deutschland, nicht? Mit einem Strom kann man viel anfangen. Mit einem Strom kann man eine Wüste in einen Garten verändern. Und da stellten wir uns diese Frage in Afrika und sagten, so, lasst uns mal die Wahrheit reden. und ganz frei und offen sagen, wie es ist. Sind das Ströme, die aus unserem Leben fließen, Ströme lebendigen Wassers? Einen Strom kann man nicht aufhalten. Man kann zwar eine Zeit lang, man kann eine Mauer bauen und das Wasser aufstauen, zurückhalten. Aber was geschieht dann? Der Druck dieses Wassers wird immer größer, immer größer, immer kräftiger. Wir können den Strom nicht lahmlegen. Wir können den Strom nicht so zurückhalten, dass das Wasser steht. Das fließt, wird größer und mächtiger. Und ein wahrer Strom, je länger der fließt, desto breiter, desto tiefer, desto größer, desto mächtiger wird er. Wie lange sind Sie schon Christ? 10 Jahre? 20 Jahre? 50 Jahre? Oder vielleicht nur 1 Jahr? Wie groß ist dieser Strom schon, der aus Ihrem Leben fließt? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sage, wie groß ist dieser Strom? Der Herr Jesus sagt, Ströme. Wie groß sind diese Ströme? Wie groß sind diese Ströme? Wie geschieht das, dass wir mit unserem Durst zu Jesus kommen und von seinem Wasser trinken? Dann kommen die Ströme ins Leben, ins Wallen. Dann fließen die Ströme. Sie kennen den Kommunismus gut. Vielleicht wissen Sie vieles auch von Karl Marx und Engels. Sie wissen auch wohl, dass Karl Marx gesagt haben soll, als junger Mann nannte er sich ja Christ. Und auf der Hochschule hatte seinen Vater immer Briefe geschrieben über den Herrn Jesus. Wenn man die Briefe liest heute, dann sagt man, das war ein frommes Kind. Aber dann gingen Sachen schief und eines Tages soll er gesagt haben, ich entscheide mich jetzt, den Teufel zu dienen. Und ich sehe es als meinen Auftrag, dass ich die Menschen in die Hölle führe. Das sind die Worte eines Mannes. Lieben Freunde, der kam nicht zu Jesus, der ging zum Teufel. Und in 1966 sagten wir in Afrika, wenn ein Mann sich aufmachte und sich entschied für den Satan und der Teufel solches durch ihn schaffen konnte, wie viel mehr sollte er das durch einen Mann, eine Person, die sich dem Herrn Jesus in Wahrheit ergibt? Wie viel mehr? Der Teufel ist mächtig, Gott aber allmächtig. Der Teufel ist groß. Großmacht und viel List. Sein grausam Rüstung ist. Auf Erde ist nicht seinesgleichen. Aber Gott ist viel größer und viel mächtiger. Wenn der Satan das konnte durch einen Mann, wie viel mehr sollte Jesus Christus nicht durch sie tun können, wenn sie zu ihm kommen und den durchdringen zu dem lebendigen Herrn und von seinem Wasser trinken. Und das stimmt, das ist kein Märchen, das ist keine Lüge, Jesus ist kein Lügner. Was er sagt, das hält er gewiss. Und was er verheißt, das tut er auch. Und wenn einer zu ihm kommt und trinkt, dann fließen diese Ströme aus dem Leibe. Sagen Sie mir mal, lieben Freunde, wenn Sie hier 1.000 sind oder mir heute, wenn wir 1.000 Christen sind, so wie Jesus das sagt, sollte denn dieses Land nicht überschwemmt werden von dem Wasser? Nicht nur dieses Land, sondern die Grenzen dieses Landes hinwegfallen und über die Grenzen hinausgehen? Das sind die Ende dieser Zeit und dieser Welt. Dem Herrn Jesus war dies nicht eine leichtfertige Sache. Er sah den Tod in die Augen. Und trotzdem stand er auf und wachte es. Und sagt so, dieses sollen sie hören. Wer zu mir kommt und trinkt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lassen wir mal die Ströme nun einen Augenblick und sprechen etwas über das lebendige Wasser. Nicht alle Ströme sind lebendiges Wasser und vom lebendigen Wasser. Ich denke, es war in 54 oder 56, war ich in Namibia, Südwestafrika. Es war ein wunderschönes Land, aber ein trockenes Land. Als ich dort war, sagte, war nicht weit von Windhoek, sagte ein Freund, der ein Farmer war, sagte Erlo, dies ist das schönste Land der Welt. Das einzige Problem, das wir hier haben, ist, dass wir kein Wasser haben. Heute haben sie ja andere Probleme. Heute ist Nujomo ein Kommunist, der Führer des Landes. Aber in der Zeit sagte er, dies ist das schönste Land. Aber wir haben ein Problem, wir haben kein Wasser. Aber er sagt, komm mal mit mir, ich will dir was erzählen und zeigen. Und dann nahm er mich aus seinem Haus, ging in den Garten hinein und ganz kurz vor dem Haus war eine Pumpe, eine Wasserpumpe. Da hat er bohren lassen, haben nicht weit gebohrt, nicht tief gebohrt. Und da fanden sie solch einen Strom. Sie haben mit einem Motor das Wasser gepumpt. Da kam ein großer Strom heraus und der Strom hörte nicht auf. Er sagt, wir waren erfreut. Wir sagten, so, jetzt sind wir in einer Oasis. Jetzt wird unsere Farm wie ein Garten sein. So viel Wasser, stundenlang. Und machte keinen Eindruck. Die Wasserfläche blieb, wo sie war. Und dann nahm er eine Tasse, schöpfte vom Wasser und sagt, trinke mal. Das Wasser sah gut aus. Ich nahm einen Schluck, konnte das Wasser aber nicht trinken und spuckte es wieder aus. Warum? Dieses Wasser war voll Chemikalien, dass man es nicht trinken konnte. Und da sagte Erlo, kannst du es dir vorstellen, wie enttäuscht wir waren? Zuerst die große Freude. Nun haben wir Wasser in Fülle. Aber kurz danach die Enttäuschung. Dieses Wasser können wir nicht trinken. Aber die Frau tröstete sich und sagt, wenn wir es auch nicht trinken können, lieber Mann, dann gebrauchen wir es für unsere Wäsche und im Haus und im Garten. Und als sie ihre Wäsche wusch, da merkte sie gleich, dass das Zeug ruiniert war. Das war kein gutes Wasser. Alle ihre feine Kleidung war geschädigt. Sagt sie so, wir können dieses Wasser nicht mehr gebrauchen, dieses schlechtes Wasser. Aber dann sagt sie, gut, wenn wir es denn nicht zum Waschen gebrauchen können, dann gebrauche ich es für meine Blumen, die Blumentöpfe, die Blumen im Haus und im Garten. Und als sie ein paar Mal die Blumen begossen hatte und den Kohl im Garten und das Gemüse, da sah sie, dass das Gemüse nicht mehr wuchs. Und die Blumen auch nicht. Die gingen nun ein. Die gingen nun tot. Also war es nicht lebendiges Wasser. Und das war die Geschichte des Wassers. Werde ich nie vergessen, solange ich einen gesunden Verstand in meinem Kopf habe. Und als er mir das sagte, da sagte ich mir, Erlo, so steht's mit dir. Das Wasser aus deinem Leben ist wie dieses Wasser. Je mehr du predigst, je mehr tötest du die Menschen. Wenn ich Evangelisationen hielt, am Beginn in der ersten Woche waren viele Menschen dort. Ich habe Evangelisationen gehalten für 10 Monate, 12 Monate, 14 Monate, oft zweimal am Tag gepredigt. Und sagte, ich predige, bis das Feuer vom Himmel fällt, aber kein Feuer ist gefallen. Und nach einem Jahr waren vielleicht nur noch ein Fünftel oder ein Sechstel von der Menschenmenge, die im ersten Monat dort waren. Manche kamen und sagen, Erlo, wie schaffst du bloß das, dass du jeden Tag die Menschen in den Dienst hast, im Gottesdienst, in der Gebetsstunde. Ich sage, du, ich bin der unglücklichste Mensch in dieser Welt. Wir haben mit großen Scharen angefangen und hören jetzt nach einem Jahr oder nach 14 Monaten mit ein Fünftel der Schar auf. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir 3000, dann waren es 5000 und täglich wurde hinzugetan. Darf ich Sie fragen, liebe Schwester, liebe Bruder, wie sieht es bei Ihnen aus? Das Wasser, das aus Ihrem Leben fließt, erquickt, erfrischt, bringt das neues Leben. Dieser Strom wird er immer größer, stärker, mächtiger, erreicht er immer mehr Menschen. Oder nicht? Wenn es nicht so ist, dann stimmt eines von beiden nicht. Entweder der Herr Jesus lügt, oder ihr Leben ist nicht das, was es sein sollte. Und ich hoffe, dass sie nicht wie eine Ente sind, die jetzt ins Wasser hineintaucht, an der Seite herauskommt und ist trocken dabei. Und dass keiner ein verstocktes Herz hat und ein hartes Herz. Sie können einen Stein nehmen, der Jahrtausende lang im Rhein am Boden lag, im tiefen Wasser. Holen Sie den heraus, nehmen einen Hammer, schlagen Sie ihn, dann weht der Staub. Der Stein ist trocken, der ist nicht durchdrungen vom Wasser. Und leider gibt es viele solche Christen, die sind mittendrin. Aber nehmen Sie mal den Hammer und schlagen, das ist trocken drinnen. So können wir das Wort Gottes über uns ergehen lassen und es dringt nicht hinein bis zu den tiefsten Tiefen des Herzens. Und dass es uns durchdringt, ist trocken drinnen. Aber wenn wir wirkliche Christen sind, dann wird das Wort Gottes in Erfüllung gehen in unserem Leben. Und das, was die Bibel sagt, und was unser Leben sagt, wird im Einklang sein. Im Einklang. O möge Gott schenken, dass wir nicht zu den Christen gehören, die jahrelang, Jahrzehnte und Jahrtausende eine christliche Tradition haben, aber kein lebendiges, fließendes Wasser sind. Und wissen Sie, wenn Wasser steht, wenn Wasser nicht fließt, dann wird es nicht mehr genießbar. Kann man nicht trinken. Nehmen Sie mal Wasser, tun es in einem Glas oder in einem Eimer und lassen es eine Woche, zwei Wochen lang stehen. Und dann gehen Sie hin und schauen sich das Wasser an. Dann gibt es viele Tiere, blutige Tiere im Wasser. Dann gibt es vielerlei Mücken und so weiter. Sein Nest für die Mücken. Da vermehren sie sich. Und manche Tiere und Würmer, die leben dort. Aber fließendes Wasser reinigt. Fließendes Wasser sollte gesundes Wasser sein. Gehen Sie mal zum See Genezareth, wo der Jordan hineinfließt und hinausfließt. Da gibt's viele Fische im Wasser. Das Wasser kann man trinken. Das ist gesundes Wasser, lebendiges Wasser. Aber dann gehen Sie zum Toten Meer. Da ist alles tot. Da kann kein Frosch drin leben und kein Aal und kein Fisch. Da kann nichts drin leben. Warum? See Genezareth trinkt und gibt weiter. Das Todesmeer, das trinkt und gibt nicht weiter. Und tot gibt solche Christen unter uns hier. Wenn man Zeit hätte, müsste man ja jedes Mal stoppen und eine Gelegenheit geben, dass alle, die sagen, nein, bei mir stimmt's nicht, dass sie aufstehen, dass wir die sehen. Aber wenn wir das nicht tun heute, am Tage des Gerichts wird das geschehen. Dann hat Gott Zeit. Da muss ein jeder vor dem Richterstuhl Jesu Christi entscheiden. Und die Bibel sagt, dass der Herr Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten am Tage des Gerichts. Das Wort Gottes. Es gibt viele Menschen heute, die sagen, ach, die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Die werden mit einem großen Schock wach werden nach dem Tode, wenn sie vor dem Gerichtsstuhl Jesu erscheinen und merken und erfahren, dass das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes ist. Und dann wird das Wort Gottes sie richten am Tage des Gerichts. Dann lasst uns Liebe heute uns richten lassen, dass wir sagen, Herr, richte mich mit deinem Wort. Lass alles, was in meinem Leben ist, sein, wie dein Wort es sagt. Ströme lebendigen Wassers. Da ist man den Mitmenschen nicht zur Last. Da ist man den Kindern nicht zur Last. Und da ist man den Eltern nicht zur Last. Da ist man den Geschwistern nicht zur Last. Denn das ist lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Nun, ich sagte Ihnen, dass bei uns in Südafrika ich die Gemeinde gefragt hat, glaubt ihr? Und sie sagten ja. Ich sagte, nun, sind das Ströme lebendigen Wassers aus eurem Leben? Dann sagten sie nein. Ich sagte, ja, aber wie können wir das vereinbaren? Wie können wir das verstehen? Weil wir glauben, aber das sind keine Ströme lebendigen Wassers. Wie kommt das? Und dann redete der Herr zu uns durch dieses Wort. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt. Und das war uns ein Schlüssel. Liebe Geschwister im Herrn, es genügt nicht, dass wir sagen, wir glauben an Jesus, sondern wir müssen glauben, so wie die Schrift sagt. Die Bibel sagt, und wer glaubt, wird nicht gekrönt, er glaube denn recht, er kämpfe recht. Es ist nicht genug, dass wir einfach leichthin sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist diese. Glaube ich, so wie die Schrift es sagt? Es gibt viele, und wir gehörten auch dazu in Afrika, die wir glaubten. Aber das genügt nicht. Wir glaubten nicht, so wie die Schrift es sagt. Dann haben wir die Bibel zu uns genommen, die geöffnet, und haben uns gefragt, glauben wir, so wie die Schrift es sagt? Nicht, wie wir es gewohnt sind. Nicht nach unserer Tradition. Nicht, wie wir es möchten. Aber so, wie das Wort Gottes es sagt. Das ist das Entscheidende, lieben Freunde. Und dann nimmt man betend die Bibel zu sich und sagt, Herr, rede zu mir durch dein heilig Wort. Dann nahmen wir die Bibel, nahmen wir die Apostelgeschichte und gingen durch das Buch. Wir sagten, nein, wir wollen nicht hier einen Vers und dort einen Vers. Wir wollen das ganze Buch nehmen und vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel gehen. Wir wollen nicht wie unartige Kinder sein, die einen Kuchen bekommen und den zerschneiden und zerbrechen, um nur die Süßigkeiten, die schönen Rosinen und Kirschen herauszuholen. Und das andere lässt man zurück. Es gibt so viele Menschen, die ihre Rosinen in der Bibel haben. Sie kennen ja auch die Jehova-Zeugen, die sagen, es gibt keine Hölle. Es gibt keine Verdammnis. Gott ist ein Gott der Liebe. Und dann suchen sie sich alle die Rosinen der Liebe heraus. Heiligkeit, Gericht, nein, das gilt nicht. Es ist nicht gut, wenn man Rosinen in der Bibel hat und Kirschen und Schokolade. Man muss den ganzen Kuchen essen, das ganze Wort. Es ist nicht gut, dass wir nur einen Teil herausholen, das, was wir lieben und was wir nicht lieben, nicht. Die Bibel müssen wir als Ganzes nehmen. Der Herr sagt, so wie die Schrift es sagt. Und dann haben wir uns die Apostelgeschichte etwas angeschaut. Nun, die Zeit ist schon fast dahin. Jetzt zum Schluss noch. Dann haben wir die Apostelgeschichte genommen und haben gelesen. Da sagte Herr Jesus, bleibet in Jerusalem, bis die Kraft Gottes, der Geist Gottes, der Tröster gekommen ist. Und wenn der Tröster gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. Nun, es liegt uns allen sehr nahe, genauso wie bei den Aposteln. Als sie in Jerusalem waren, da waren sie in der Versuchung, Jerusalem zu verlassen. Der Herr Jesus war dort getötet worden. Sie selbst mussten hinter verschlossenen Riegeln sitzen. Und dann waren sie wohl versucht, um davon zu laufen. Hier ist es zu schwer. Und da sagt der Herr, ihr bleibt hier, wo ihr seid. Hier in Jerusalem, in diesem harten Pflaster. Hier, wo es so schwierig zu sein scheint. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. Und dort in Jerusalem, wo es so hart war wie ein Granitstein, der härteste Stein, als die Kraft Gottes kam, zerbrach der Fels und da stellten sie Jerusalem auf den Kopf. In der griechischen Sprache heißt es, ihr werdet Kraft empfangen. Das ist Dynamis. Woran erinnert uns das? An Dynamit. Dynamit gebrauchen wir nicht im weichen Boden, auf geflüchtem Land. Da bohrt man ein Loch in den Felsen hinein. Und da ist diese Kraft wirksam. Die sprengt den Felsen. Also, wenn es ein schwerer Ort ist, ein hartes Pflaster, das ist das Beste für die Kraft Gottes, für den Heiligen Geist. Da wirkt der Geist Gottes mächtiglich. Gott ist ein Gott der Unmöglichkeiten. Das, was den Menschen unmöglich ist, da offenbart er seine Kraft am besten. Und dann sagt er, dass ihr meine Zeugen seid. Zeugen in der griechischen Sprache ist Martyr. Das bedeutet Märtyrer. Und als wir 1966, da waren die Kommunisten noch nicht bei uns, da sagte ich, ja, Märtyrer können wir ja nicht in Afrika sein, da müssen wir nach Russland. Da werden die Christen verfolgt, da werden die Menschen getötet, da gibt es Märtyrer. Und ich sagte, Herr, was bedeutet das? Dass wir deine Märtyrer sein werden. Und da fand ich ein Wort in der Bibel, wo es heißt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gegen die Sünde widerstanden. So, was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als dieses, dass wenn der Geist Gottes in unserem Leben wirksam ist und uns erfüllt hat, dann sterbe ich lieber, als dass ich mit einer anderen Frau hure. Dann sterbe ich lieber, als dass ich mich beschmutze mit den Lüsten des Fleisches. Dann sterbe ich lieber, als dass ich lüge. Dann gehe ich lieber in den Tod, als dass ich weltlich werde und mit der Welt Freund bin. Und da erkannten wir unsere Ohnmacht. Da erkannten wir, dass wir nicht geisterfüllte Christen sind. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes, Freunde, in unserem Leben ist, dann sterben wir lieber, als dass wir sündigen. Dann sagen wir nicht ein Ja zu der Sünde. Dann sagen wir, nein, lieber komme ich um, als dass ich heuchle oder lüge oder betrüge oder stehle. Ihr werdet meine Zeugen sein, meine Märtyrer. Und dann ganz kurz gefasst, nach Pfingsten 3000 Menschen, sie sprachen verschiedene Sprachen. Haben Sie schon gezählt, wie viele Sprachgruppen da waren? Als der Heilige Geist kam, hat er einem jeden die Fähigkeit gegeben, um in den Sprachen, in der Sprache der anderen zu reden, so dass alle es verstehen konnten. Wissen Sie, wie viele verschiedene Sprachen da waren? Die Menschen konnten sich nicht unterhalten. Eine konnte den anderen nicht verstehen. Die sprachen verschiedene Sprachen. Aber trotzdem heißt es, täglich waren sie beieinander. Einmütig im Geist. Ein Herz und eine Seele. Das konnte ich nicht verstehen. Ich sagte, ja, ich kann vielleicht das begreifen, dass der Mensch in einer anderen Sprache reden kann. Aber dass tausende Menschen von verschiedenen Erdteilen beisammen sind täglich und ein Herz und eine Seele sind, kein Streit, kein Zank, kein Auseinandergehen, keine Meinungsverschiedenheiten. Ein Herz, da heißt es nicht, sie hatten alle eine Tracht, eine Mode oder gehörten zu einer Kirche. Wir sind alle Lutheraner oder alle Katholiken oder alle Baptisten. Nein, da heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie kennen die Eigenschaften der Seele. Die Seele ist unser Gefühl, unser Denken, unser Geschmack. Das sind Eigenschaften der Seele. Und ich sagte, Herr, wie ist das möglich, dass tausende Menschen, die sich untereinander nicht verstehen können, andere Sprachen, andere Sitten, und trotzdem ein Herz und eine Seele. Sie zogen alle in dieselbe Richtung, wurden alle von demselben Geist getrieben. Sagt der Herr, für mich ist das größte Wunder. Wir brauchen nicht mal 3000 zu sein. Wir brauchen vielleicht nur 300 zu sein oder 1000. Und dann können wir irgendein Thema haben. Dann sagt der eine, nein, das bedeutet dies. Der andere sagt, nein, ich sehe das nicht so, das bedeutet dieses. Nein, nicht so. Und dann beschimpfen sich Menschen und nennen sich Christen. Nennen sich Christen. Menschen, die nicht ein Herz und eine Seele sind, nennen sich Christen, gehen auseinander und jeder hat seine Meinung und jeder meint, er ist ein ernster Christ. Wie das mit der Bibel übereinstimmt, weiß ich nicht. Ja, wo liegt es? Wo liegt es dran? Warum sind die Menschen so hart? Der Herr Jesus hat gesagt, die Welt wird glauben, dass du, Vater, mich gesandt hast, wenn meine Jünger sich untereinander lieben. Die Welt erreichen wir nicht mit frommen und großen Worten und mit einem wunderbaren Zeugnis aus unserem Mund. Die Ströme lebendigen Wassers fließen nicht aus dem Mund, die fließen aus unserem Leib. Aber wenn das lebendige Wasser aus unserem Leben fließt und wir glauben, so wie die Schrift es sagt, dann wird die Kirche Jesu Christi im 20. Jahrhundert wieder das sein, was sie im 1. Jahrhundert war. Und dann wird der Name des Herrn erhöht werden. Und dann werden wir uns nicht zu schämen brauchen am Tage des Gerichts. Wenn wir jetzt schon glauben, so wie die Schrift es sagt, lasst uns beten. Herr Jesus, lass dein heilig Wort nicht leer an unsere Herzen vorbeigehen, sondern das ausrichten, wozu du es gesandt hast, zu deiner Ehre.